MS Voices, der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Das Inspirationsportal, das dein Leben bereichern und verbessern kann. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von MS Voices. Ich bin Irene und heute sprechen wir mit Dr. Pöhlau über ein Thema, das viele betrifft, aber oft tabuisiert wird. Blasenstörung bei MS. Dr. Pöhlau, schön, dass Sie da sind.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin gerne gekommen und Blasenstörungen sind ein Thema, weil man da ganz viel Lebensqualität verlieren kann, wenn die Blase verrückt spielt.
Da haben Sie wohl recht. Dr. Pöhlau, um Sie nur kurz vorzustellen für unser Publikum. Sie sind Arzt für Neurologie, Geriatrie, Intensivmedizin, physikalische Therapie und Schlafmedizin. Und jetzt muss ich Luft holen. Chefarzt der Neurologie AD und ärztlicher Direktor der DRK Camillus Klinik in Asbach. Außerdem stellvertretender Bundesvorsitzender der DMSG, Landesvorsitzender der DMSG in Nordrhein-Westfalen und auch noch Vorsitzender des Ärztlichen Beirates in Rheinland-Pfalz. Haben Sie überhaupt noch Freizeit?
Ja, habe ich. Gelegentlich. Wobei ich denke, meine Work-Life-Balance besteht auch darin, dass mir einfach die Arbeit sehr viel Spaß macht. Es macht Freude, Menschen zu helfen, was zu tun, wo ich dann sehe, es geht anschließend besser. Und ja. Die Multiple Sklerose Gesellschaft ist sicher eine Organisation, für die es sich lohnt einzutreten, weil wir einfach das Ziel haben, die Versorgung für MS-Betroffene in Deutschland auf allen Ebenen zu verbessern, von der medizinischen bis zur politischen Einmischung in vielen Bereichen. Ja, und das macht eben Freude und dann opfert man dafür auch mal ein bisschen Freizeit.
Das ist schön und vor allem auch wirklich, wirklich wichtig für uns alle hier. Aber unser Thema sind ja Blasenstörungen bei MS. Jetzt sind wir mal ehrlich, wer von uns kennt das nicht? Plötzlich und unerwartet. Die Blase meldet sich und das oft zur Unzeit. Aber warum ist das bei MS so ein Thema? Wir wollen heute Licht ins Dunkel bringen und zeigen, dass es Lösungen gibt. Dr. Pöhlau, was sind denn die häufigsten Blasenstörungen, mit denen MS-Patienten zu kämpfen haben?
Ja, also vielleicht, wenn man das ein bisschen einteilen sollte, dann gibt es Probleme der Füllung, des Haltens und der Entleerung. Mhm. Was spüren die Betroffenen? Ganz häufig ist eine überaktive Blase. Das heißt, jemand geht auf die Toilette und muss vielleicht nach einer halben Stunde spürt er schon wieder Harndrang und muss wieder auf die Toilette gehen. Das ist eine sehr häufige Störung. Dann passiert es auch ganz oft, dass beim Wasserlassen quasi sich zwei Muskel gleichzeitig anspannen, nämlich der Blasenmuskel, aber auch der Schließmuskel. Also eine Sphincter-Detrusor-Dyssynergie. Das, normalerweise ist ja so, wenn sich die Blase entleert, muss sich der Schließmuskel entspannen und der Blasenmuskel muss sich anspannen. Und das ist dann eben oft bei einer multiplen Sklerose gestört. Und der Grund dafür ist, dass es im Körper verschiedene Blasenzentren gibt. Und vereinfacht gesagt sind Blasenzentren, die im Gehirn sitzen, die Blase entspannen und dafür sorgen, dass wenn man merkt, die Blase füllt sich langsam, die gibt dann Impulse zum Rückenmark und zum Gehirn weiter, dass trotzdem das Gehirn sozusagen sagt, die Blase soll entspannt bleiben und der Muskel soll sich nicht anspannen. Und wenn jetzt diese Bahnen zwischen Gehirn und den tieferen Blasenzentren gestört sind, und das ist leider bei einer multiplen Sklerose häufig der Fall, insbesondere auch bei Rückenmarkshärten, dann führt es dazu, dass bereits bei einer geringen Füllung man wieder das Gefühl hat, man müsste auf die Toilette gehen. Und wenn man dann vielleicht nicht auf die Toilette geht und der Muskel noch aktiver wird, dann kann es auch sein, dass der Blasenmuskel, der die Entleerung macht, stärker ist als der Schließmuskel und dann geht was in die Hose.
Ja gut, da kann ich leider auch ein Lied von singen. Also wenn ich merke, ich müsste jetzt mal zur Toilette gehen, dann kann ich nur sagen, alle weg aus dem Weg. Die Toilette ist meine. Dann, also in dem Moment, wo ich denke und spüre, da müsste eigentlich was raus, dann ist es eigentlich schon oft fast zu spät.
Ja, das ist leider genau die Folge von dem beschriebenen Mechanismus, wobei da kann man natürlich gegensteuern. Aha. Also es gibt sehr wohl Medikamente, die diese Überaktivität der Blase dämpfen. Da gibt es zwei große Gruppen, die sogenannten Anticholinergika, die dann schon dazu führen, dass die Blase sich weniger anspannt, dass man seltener auf die Toilette machen, gelegentlich mal Nebenwirkungen, zum Beispiel Mundtrockenheit oder auch Darmträgheit kann mal eine Folge sein. Es gibt ein weiteres Medikament, Mirabegron, das wirkt übers Gehirn auch blasenentspannend. Ach. Also diese Medikamente sind es wert, getestet zu werden.
Ja. Und die kann man dann auch durchgängig nehmen oder ist das nur für eine bestimmte Zeit?
Nein, die sind durchaus für die Dauermedikation geeignet. Das ist die eine Strategie. Dann muss man natürlich sagen, man muss die Blase, bevor man sich auf ein Medikament festlegt, erst einmal systematisch untersuchen. Da ist es sinnvoll, ein Miktionstagebuch zu führen. Das heißt, man hat einen Zettel und da schreibt man auf, wann man auf die Toilette geht. Und wenn man es richtig gut macht, nimmt man so ein kleines Gefäß mit und misst dann, wie viel Milliliter Urin man lässt. Und das trägt man in die Tabelle ein und dann kriegt man ein Gefühl dafür, wie oft man auf die Toilette muss.
Ja.
Und dann ist es wichtig zu wissen, leert sich denn die Blase auch immer gut? Und das kann ein Arzt oder bemessen. Und zwar macht man eine sogenannte Restharnanalyse. Das heißt, jemand geht auf die Toilette und wenn das Gefühl hat, die Blase ist leer, wird anschließend mit Ultraschall geguckt, wie viel ist denn noch an Urin in der Blase. Es kann nämlich durchaus sein, dass jemand eine Blase hat, die einfach fast immer ganz voll ist, vielleicht sogar mit großen Mengen. Es gibt Menschen, die haben da fast einen Liter drin. Wenn natürlich ein bisschen mehr Urin dazukommt, dann gibt es eine Überlaufblase und die muss sich ganz anders behandeln, eine solche Blase, die vielleicht eher eine zu geringe Muskelspannung hat, als eine, die eine überaktive Muskelspannung hat. Also die Restharnkontrolle gehört zu einer Blasendiagnostik immer dazu und immer dann, wenn jemand akut Blasenprobleme hat, ist eines ganz wichtig, ein Urinstatus. Das heißt, es wird geguckt, hat jemand Bakterien im Urin, weiße Blutzellen im Urin, Eiweiß im Urin.
Ja.
Und wenn jemand einen sicheren Harnwegsinfekt hat, sollte man schauen, welche Bakterien dafür die Ursache sind. Und dann bei Symptomen, die jemand davon hat, wirklich auch antibiogrammgerecht behandeln. Idealerweise nicht blind ein Antibiotikum nehmen, sondern genau das, dass die Bakterien erwischt, die dann in der Blase eine Rolle spielen.
Das heißt, wenn ich mit der bestehenden MS Probleme habe mit der Blase, nicht gleich das auf die nur auf die MS schieben, sondern auch wirklich ausschließen, dass es was anderes ist.
Unbedingt. Wir erst einmal einen Urinstatus machen, wenn die Probleme plötzlich auftreten, dann eine Restharnkontrolle und dann zusammen mit dem Neurologen oder dem Neurourologen gemeinsam überlegen, welches ist die beste Strategie. Wenn es dann eine überaktive Blase ist, dann hatten wir darüber gesprochen, bleibt natürlich die Möglichkeit mit solchen Medikamenten. Theoretisch gibt es auch die Möglichkeit, dass man diese Medikamente direkt in die Blase spritzt. Eines davon, Oxybutynin, das ist relativ teuer, aber das entspannt dann genauso die Blase. Und es gibt noch was sehr Elegantes, nämlich dann kann man durchaus ein Neurourologe Botulinumtoxin in diese Blase spritzen. Botulinumtoxin kennt man ja aus der Kosmetik. Und
richtig.
Das heißt, jeder Muskel, in den man Botulinumtoxin spritzt, der wird einfach sehr viel schwächer. Und das kann man auch mit dem Blasenmuskel machen. Und das führt dann dazu, dass sich die Blase sehr schön entspannt. Und für viele ist das ein großer Gewinn an Lebensqualität, die dann eben nicht mehr so oft auf die Toilette müssen und wieder ins Kino gehen können etc.
Wie oft muss man das machen?
Ja, alle Viertel bis halbe Jahre muss man das wiederholen.
Ja.
Rein technisch wird dann sozusagen führt der Urologe ein Zystoskop in die Blase ein, sieht dann die Blasenschleimhaut und dann kann man mit einer feinen Nadel in die Blasenschleimhaut das Botulinumtoxin spritzen. Aber wir hatten ja vorhin gesehen, es kann auch mal sein, dass die Blase sich schlecht leert.
Richtig.
Und natürlich ist dann, wenn ich die Blase mittels Botulinumtoxin schwäche, durchaus die Gefahr gegeben, dass denn die Funktion der Blase insofern gestätigt wird, dass sie sich schlechter leert. Und wenn der Restharn über, sagen wir, 100 Milliliter dauerhaft ist, besteht ein Risiko, dass sich der Restharn entzündet und dass man Harnwegsinfekte und schlimmstenfalls chronische Harnwegsinfekte kriegt.
Okay.
Und das heißt, jemand, der Botulinumtoxin gespritzt kriegt, sollte im Worst Case, im schlimmsten Fall in der Lage sein, sich selbst zu katheterisieren. Mhm. Weil dann würde man natürlich, wenn der Restharn vielleicht sagen wir 150 Milliliter wäre, würde jemand lernen, sich selbst zu katheterisieren. Das klingt schlimmer, als es ist. Wir konnten das praktisch fast jedem beibringen.
Ja.
Da gibt es wirklich gut trainierte Fachleute, wir sagen immer so ein bisschen Blasenschwestern. Und dann kann man das lernen und dann hat man zwei Sachen. Erstens, man kann die Blase besser füllen und zweitens, wenn der Resthahn zu groß wäre, könnte man die Blase selbst mit Hilfe eines Katheters leeren. Das kann man lernen selber. Ja. Man muss das auch nicht zu steril machen, man muss es clean machen, sauber. Und dann hat man das Resthahnrisiko auch wieder vermindert. Das ist eine elegante Art.
Ja, ich wollte gerade sagen, das hört sich eigentlich im ersten Moment zwar ein bisschen an, dass sich mir so ein bisschen persönlich die Haare stellen, um Gottes Willen, aber ich weiß auch von Mit-MS-Lern, dass das wirklich, wie Sie schon sagen, gar nicht so wild ist, diese Selbstkatheterisierung.
Wir machen bei uns in der Klinik ja, wir haben eine Neuro-Urologin und wir machen viele solche Botulinumtoxin-Injektionen und praktisch alle sind recht zufrieden damit, viele sind begeistert. Und natürlich ist ein psychologisches Problem, einen dünnen Plastikschlauch in die eigene Blase zu schieben. Ja. Wobei bei Frauen ist die Harnröhre noch kürzer, da ist es noch ein bisschen einfacher als bei Männern. Aber das kann man eigentlich jedem beibringen. Und wenn man die psychologischen Hürden mal überwunden hat, die modernen Hilfsmittel dafür, die sind sehr, sehr gut. Mhm. Die sind steril verpackt, man muss da keine Angst haben, dass man irgendwas kontaminiert, die sind mit Gleitgel beschichtet. Ja. Also die Hilfsmittel in dieser Hinsicht sind sehr, sehr weit entwickelt und wirklich empfehlenswert von verschiedenen Anbietern. Mhm.
Gibt es denn auch was Betroffene selbst tun können, um, ich sag mal, die Blase zu trainieren? Ich weiß nicht, hilft da zum Beispiel Beckenbodentraining?
Beckenboden gut, auch gerade wenn vielleicht der Schließmuskel in manchen Situationen ein bisschen kräftiger werden muss. Es gibt auch einige Ansätze, wo man mit Hilfe von Stimulation den Beckenboden trainiert. Das ist etwas, was man selber macht. Es gibt auch Elektrotherapie, die man versucht, die Blase mit sozusagen das Becken von außen mit Elektroden mit Gleichstrom zu fluten oder verschieben. Aber das funktioniert nicht ganz zuverlässig. Was man aber auch selber lernen kann, ist, dass man die Blase nicht in die falsche Richtung konditioniert. Das heißt, es ist nicht selten so, dass MS-Betroffene lernen, wenn ich eine Toilette sehe, gehe ich nochmal schnell drauf, weil dann habe ich vielleicht länger Ruhe. Mhm. Das führt aber dazu, dass quasi schon der Anblick einer Toilette quasi konditioniert, dass man die Blase entleeren möchte. Bei unserem Krankenhaus gibt's halt an jeder Ecke Toiletten. Mhm. Und dadurch kann man mit den Betroffenen sagen, wissen Sie was, üben Sie doch mal. Ja. Schauen Sie einmal, sich aktiv zu entspannen und nicht in Stress zu verfallen. Und manche lernen dann wirklich, die Miktionsintervalle etwas länger zu machen. Mhm. Das ist, ja.
Ja, das war jetzt ein ganz gutes Beispiel. Wenn ich das zum Beispiel habe, wenn ich nach Hause komme, Bus gefahren bin und schon merke, oh, jetzt wird's aber ganz, ganz dringend. Die letzten Meter vom Aufzug bis zur Wohnungstür, bis zur Toilette, die sind oftmals echt kritisch. Und ich kann gar nicht mehr zählen, wie oft dann schon die Tropfen ins Höschen gegangen sind, statt in die Toilette rein.
Das haben Sie sehr gut beschrieben. Ich meine, wir kennen doch alle die Situation vor einer Prüfung. Ja. Man wartet und dann muss man dauernd aufs Klo. Auch Menschen, die eigentlich gar keine neurogene Blasenstörung haben.
Ja.
Warum? Weil natürlich das vegetative Nervensystem, das ist auch von Stress abhängig und hängt sozusagen ein Stück weit an der Seele. Und wenn man jetzt zum Beispiel auf eine Toilette zugeht und die ist dann verschlossen und es macht Stress, dann fängt noch dieser zusätzliche Mechanismus an. Und da kann man durchaus mal versuchen zu lernen, sich ein Stück weit zu entspannen. Dass man zumindest diesen Psychoanteil aus der überaktiven Blase ein Stück weit rauskriegt.
Okay.
Es gibt noch eine weitere Strategie, die man vielleicht nicht dauerhaft machen sollte. Das gibt ein Medikament, das ist ein körpereigener Wirkstoff, den das Gehirn produziert und der Niere sagt, sie soll weniger Urin produzieren. Vasopressin heißt das.
Aha.
Und das Medikament kann man als Nasenspray oder als Tablette schlucken und dann produziert die Niere für einige Zeit keinen Urin. Und dann kommt auch nichts in der Blase an und man hat einfach eine Zeit lang Ruhe.
Ja.
Das ist oft eine Strategie, wenn jemand sagt, ich muss jetzt mal 2 Stunden lang Auto fahren und möchte dann nicht auf die Toilette machen. Da kann man es mit diesem Medikament, es gibt es unter verschiedenen Handelsnamen, probieren. Man darf das natürlich nicht in Serie nehmen. Also man muss dann schon nach der Einnahme dann die Niere wieder arbeiten lassen.
Ja, okay.
Aber es ist, weil es ein körpereigener Wirkstoff ist, sicher eine Strategie für eine ganze Zeit lang Ruhe zu kriegen. wie gesagt, gibt immer für einen Kinobesuch. Man sollte es einmal testen.
Ja.
In seltenen Fällen macht es mal Kopfschmerzen. Nicht, dass man dann im Kino sitzt und zwar nicht auf die Toilette muss, aber wegen Kopfschmerzen nichts hat. Aber in der Regel ist es recht gut verträglich. Wie gesagt, nicht in Serie, ja, kann ein Arzt verordnen.
Ja, das wäre ja auch im Prinzip eine prima Sache in Sachen Teilhabe. Eben, wie Sie schon sagen, ins Kino gehen oder mal auf ein Konzert gehen. Mit Anfahrt, mit Konzert und wieder Rückfahrt ist man ja locker mal 4, 5 oder auch 6 Stunden unterwegs. Dann wäre das ja eine deutliche Erleichterung.
Unbedingt ist es den Versuch wert, wobei ich meine, eins, das, was wichtig ist, ist, glaube ich, dass man von der MS nicht mehr an Lebensqualität wegnehmen lässt, was die MS erzwingt. Hm. Und wenn mir jemand sagt, wegen einer MS kann ich nicht in die Oper, dann würde ich sagen, nee, jetzt lassen wir uns überlegen, wie kriegen wir das hin? Mhm. Und wenn alle Stricke reißen, dann gibt's halt mal einen Dauerkatheter für die 5 Stunden mit einem Beinbeutel, den kein Mensch sieht.
Ja.
Und dann kann jemand ganz entspannt die Oper genießen sozusagen. Also der Ansatz muss schon sein, ich will mein Leben trotz der MS so normal wie möglich führen und alle Hilfsmittel nützen, alle technischen und sonstigen Möglichkeiten nützen, um ein gutes Leben in guter Teilhabe zu haben.
Das ist ja auch oft das Thema, dass viele Betroffenen sich einfach schämen, über ihr Blasenproblem zu sprechen.
Ja, leider.
Ja, das ist, aber wie kann man das Tabu durchbrechen?
Ich glaube, wenn man drüber redet, Blasenprobleme sind ja sehr weit verbreitet. Und wenn ein älterer Mann mit Prostata sich mit einem MS-Patienten unterhält, dann merken die, hoch, das kommt mir aber alle sehr vertraut vor. Auch ich muss dauernd aufs Klo aus vielleicht anderen Gründen. Der eine hat eher eine Überlaufblase. Aber es ist, glaube ich, ganz gut, wenn man selbstverständlich über Themen reden kann, die einfach menschlich sind. Mhm. Und die meisten MS-Betroffenen werden merken, die Schere sitzt vielleicht auf dem eigenen Kopf. Der andere hört zu und versteht es ja vielleicht auch. Und übermäßigen Harndrang kennt jeder, wie gesagt. In Prüfungssituationen kennen wir das, glaube ich, alle.
Auf nüchternen Magen, das trifft bei mir so, 2 Kaffee getrunken und dann renne ich den ganzen Tag.
Ja, genau. Also,
aber es gibt
wichtig,
ja jetzt... Ja, Entschuldigung.
Was gibt es? Sie hatten noch...
Ja, wir haben ja jetzt eigentlich nur in Anführungsstrichen über die Harninkontinenz gesprochen. Ein großes Problem ist ja auch die Stuhlinkontinenz. Ich habe da auch... Kollegen in Anführungsstrichen in der Umgebung, die dann sagen, ich dachte, ich wäre der Einzige mit diesem Problem, aber im Austausch mit anderen habe ich gemerkt, dass es vielen so geht. Die meiden halt auch tatsächlich, wie wir es vorhin schon gesagt haben, rauszugehen, sich auswärtig mit Freunden zu treffen, weil sie immer Angst haben, dass halt schließmuskeltechnisch was nicht funktioniert. Gibt es da auch Möglichkeiten?
Ja. Ich glaube, die Blase lässt sich da ein bisschen besser behandeln. Mhm. Was es auf jeden Fall für beide gibt, übrigens auch für jemanden, der Inkontinenz hat, es sind inzwischen immer besser werdende Hilfsmittel. Mhm. Also zum Beispiel für die Blase, es gibt Hilfsmittel, so ja Hosen mit Geleinlagen, die auch durchaus größere Mengen Urin binden. Und zwar, das sind Gele drin, die den Urin aufnehmen oder und nicht mehr abgeben würden. Mhm. Also man kann damit sicher sein, dass man da nicht irgendwie sichtbar ausläuft.
Ja.
Das ist das eine. Sowas gibt's natürlich auch bei Stuhlinkontinenz, dass man einfach sagt, ich nehme für alle Fälle eine Hose und dann bin ich auf jeden Fall sicher und traue mich was. Mhm. Dann muss man überlegen, wie ist es, gibt's einen Zusammenhang zwischen dem, was ich esse, und der Stuhlkonsistenz? Man muss überlegen, wenn der Stuhl immer zu dünn ist, gibt es gewisse Nahrungsmittelunverträglichkeiten, sich den Darm mal genauer angucken. Bei chronischer Verstopfung, gut, da hat man dann das Problem Inkontinenz eher weniger, gibt es häufig auch Gründe. Wie gesagt, es gibt natürlich auch schon mal Wechsel zwischen Verstopfung und Durchfällen. Mhm. Da muss man, wenn sowas häufig ist, auch mal drüber nachdenken, vielleicht passt was mit dem Darm nicht. Das sollte man dann mit dem Gastroenterologen reden, vielleicht auch mal eine Darmspiegelung machen. Es gibt weitere Hilfsmittel auch. Es gibt sogenannte Analtampons. Das ist quasi ein Schaumstoff, den man wie einen Tampon in den Po einführt.
Ja.
Dann ist da außenrum so eine lösliche Hülle und die löst sich auf und dann geht dieser Schaumstofftampon auf und dichtet ein Stück weit den Po ab.
Ach, das ist ja interessant.
Das ist, man muss sich ein bisschen dran gewöhnen, weil damit man das wieder rausziehen kann, ist ein Gage dran. Ansonsten, wenn man auf die Toilette geht würde, kann das auch ganz normal, da kann nichts passieren mit wieder ausgeschieden werden. Mhm. Aber das ist ein Versuch wert,
ja.
Wenn man häufig immer das Gefühl hat, so ich habe zu dünnen Stuhl oder es läuft noch was nach. Wie gesagt, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber Analtampons kennt jede Apotheke.
Okay.
Das kann man sich verordnen lassen. Das ist
ich glaube, das ist ein guter Tipp. Aber jetzt Medikamente so, um den Schließmuskel zu kontrollieren, wie bei der Blase, gibt's nicht.
Naja, nein, man müsste. Es gibt jetzt keinen Schließmuskel zum Anspannen des Medikaments, zumindest keins, das vertretbar wäre. Es gibt gelegentlich mal, dass jemand einen zu spastischen Analsphinkter hat und dass deshalb der Stuhlgang schlecht raus kann.
Ja.
Wenn das der Fall wäre, so eine Outlet Obstruction, dann kann man auch da Botulinumtoxin spritzen.
Mhm.
Wobei, da muss man sehr vorsichtig sein und wir fangen dann immer mit einer geringen Dosis an. Weil wenn man zu viel spritzt, ist eben der Schließmuskel für eine ganze Zeit lang vielleicht auch wieder ein paar Monate paralysiert und dann hat man Inkontinenz.
Ja,
aber
super.
Das sollte man nur dann machen, wenn man wirklich einen massiv spastischen Schließmuskel hat, der sich nicht entspannen kann. Das ist eher seltener als die andere Form der Inkontinenz.
Ja. Aber ich glaube, da greift man dann wirklich, wie Sie es schon erwähnt haben, besser auf diese Hilfsmittel zurück. Wobei ich jetzt diese Analtampons, das habe ich nicht gewusst. Das finde ich einen richtig guten Tipp, auch wenn es gewöhnungsbedürftig ist.
Ja, wie gesagt, man hat eine gewisse Missempfindung, weil da ja diese Gage noch im Po liegt, aber man kann sich da gut dran gewöhnen und dann hat man eine gewisse Sicherheit. Und auch dann, wenn man das vielleicht nur mit einem anderen Hilfsmittel kombiniert, mit einer Hose, dass man einfach sich entspannt fühlt. Und dann hat man auch wieder diesen seelischen Druck. Auch der Darm hängt ja irgendwo am Stress zusammen. Wenn ich aus dem Theater sitze und die ganze Zeit Angst habe, dass da irgendwann, vielleicht gibt's auch mal eine Blähung, irgendwann Stuhl in die Hose läuft und so riecht etc., dann bin ich so angespannt, dass der Darm mit anspannt. Und da ist es vielleicht ganz gut, auch sicherheitshalber mal so ein Hilfsmittel zu nehmen und zu sagen, okay, es wird schon nichts passieren, aber für alle Fälle habe ich auch noch eine
Sicherheitsreserve, Sicherheitsupdate, ganz genau, auch richtig. Ja, es sind ja so Unternehmungen mit Freunden im Sommer. Man trifft sich mal draußen zum Grillen oder man möchte eine Fahrradtour mitmachen, wenn man denn noch Fahrrad fahren kann. Aber das ist, wie gesagt, bei all denen, die ich jetzt mit Stuhlinkontinenz kennengelernt habe, alles ein Riesenproblem. Aber ich denke, durch Ihren Input jetzt dürfte sich das ein bisschen bessern.
Würde mich freuen. Und ansonsten gibt's ja auch, sagen wir mal, Ärzte, die Multiple Sklerose Erfahrung haben, man erkennt die am Gütesiegel der MS-Gesellschaft, die einen da diesbezüglich beraten können. Auch Sanitätshäuser können beraten. Also da gibt es eigentlich bezüglich der Hilfsmittel auch sehr gute Hilfsstrukturen. Es gibt zum Beispiel auch von verschiedenen Anbietern sogar sehr gut geschulte Pflegefachkräfte, die nach Hause kommen, die einem zeigen, wie man selbst katheterisiert, die einem auch Hilfe geben können. Es gibt übrigens beim Stuhl noch was anderes. Und zwar, es ist sicher ganz sinnvoll, eine gewisse Stuhlgangsroutine reinzukriegen. Und was manche machen, die Probleme haben, den Darm zu entleeren, ist eine sogenannte anale Irrigation.
Mhm.
Das heißt, man kann quasi lernen, sich jeden Morgen, je nachdem, einen eigenen Einlauf zu machen. Da gibt's fertige Systeme dafür. Und dann ist der Darm, zumindest der Enddarm, erstmal leer und man ist ein Stück weit frei.
Okay.
Also auch das wäre eine Option, die Stuhlgangsprobleme in den Griff zu kriegen. Auch das wird von den Anbietern eigentlich sehr gut geschult, ja.
Das finde ich ja jetzt mal richtig gut. Ja, Herr Dr. Pöhler, wir sind am Ende unserer Podcast-Zeit angekommen. Vielen, vielen Dank für dieses offene und informative Gespräch und dass Sie uns gezeigt haben, dass die Blasenstörung und Stuhlinkontinenz, dass das durchaus belastend sein kann, aber dass es eben auch viele Möglichkeiten gibt, damit umzugehen. Vielen, vielen Dank.
Ja. Sehr, sehr gerne.
Und liebe Hörerinnen und Hörer, denkt daran, ihr seid nicht allein. Sprecht offen über eure Probleme und sucht euch Hilfe. Die DMSG ist ein erster, in meinen Augen sogar der wichtigste Partner an eurer Seite. Gemeinsam können wir das Tabu brechen und ein offenes Gespräch über Blasen- und Darmstörungen führen. Bis zum nächsten Mal.
MS Voices, der Podcast von Minerva Vision. Was dich weiterbringt. Besuch uns unter www.minerva-vision.de.